Ask OMR. Du fragst, wir antworten.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Heute wieder mit einem Report-Spezial zum Thema Influencer-Marketing. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und heute geht es um Influencer-Marketing und zwar um einen ganz speziellen Aspekt, denn es geht heute um Jura und Rechtliches. Dafür habe ich mir einen Rechtsanwalt eingeladen, und zwar Dr. Martin Gericke. Ich kenne Martin schon sehr lange von der Zusammenarbeit mit verschiedenen Reports. Er war Speaker bei unseren Deep Dives, war bei der OMR und der Mann hat einfach Ahnung davon, dass er spricht. Und vor allem, er kann Paragraphen so spannend erklären, als wäre es ein Harry Potter. Moin Martin.
Wow. Grüß dich Rolf. Vielen Dank für die Einladung.
Willst du vielleicht mal kurz sagen, wer du bist und warum ich dich fachlich eingeladen habe?
Genau, ich bin Martin. Ich bin Anwalt seit 10 Jahren jetzt in Hamburg, bin Nordkind, in Stralsund geboren, in Bremen und in Kiel studiert. Und dann hat es mich vor, ja, wie gesagt, 10 Jahren nach Hamburg verschlagen. Bin bei der Kanzlei CMS, eine Großkanzlei würde man sagen, und bearbeite dort hauptsächlich medienrechtliche Fälle, Online-Marketing, Social Media und das, was wir so als Digital Business bezeichnen.
Bevor wir starten, gibt es ein kleines Spiel, was wir eingeführt haben.
Oha.
Und zwar hast du eine Minute Zeit, um mir die 3 größten rechtlichen Mythen zu benennen, die dir im Netz begegnen. Die Zeit startet
jetzt. Oh, das ist schwierig. Ich würde sagen, als erstes der alte Fall, ich möchte ein Foto posten, auf dem sind mehr als 6 Personen drauf, dann darf ich das Foto doch wohl bitte ohne Einwilligung der Person posten. Nein, das ist Unsinn, ehrlich gesagt. Das hängt nicht von der Anzahl der Personen auf dem Bild ab, sondern grundsätzlich brauche ich die Einwilligung von Personen, die erkennbar auf meinen Fotos zu sehen sind. Es gibt bestimmte Ausnahmen von Versammlungen und Aufzügen und wenn Personen nur als Beiwerk zu sehen sind, aber ob es nur 6 oder 8 sind, auch die muss ich, wenn die erkennbar sind, auch von denen muss ich die Einwilligung einholen. Das vielleicht das Erste. Das Zweite, beim Influencer-Marketing, dazu kommen wir ja noch, wenn es nicht bezahlt ist, dann ist es auch keine Werbung. Auch das ist Unsinn. Es kann Werbung sein, auch wenn es nicht bezahlt ist. Dazu kommen wir ja vielleicht noch. Boah, und als Drittes, naja, vielleicht diesen allgemeinen Hinweis, den man immer liest auf Webseiten. Ich hafte nicht für die Inhalte, die auf dieser Webseite sind. Doch, man haftet für die Inhalte auf den Webseiten. Zumindest, wie wir sagen, als Störer, also ab Kenntnis, muss ich für die Inhalte, die ich bereitstelle auf meiner Webseite, eben auch haften. Das würde ich sagen, sind so die 3 größten Irrtümer, die ich so kenne.
Das waren 1 Minute 20 Sekunden. Also ich merke, ich muss dich vielleicht manchmal ein bisschen einbremsen, wenn wir gleich reden.
Gut.
Aber dann starten wir mal mit unserer ersten Frage. Alles klar, Martin. Wir starten mit einer Frage von Dennis, die kam per LinkedIn. Gut. Wie ist die aktuelle Gesetzgebung im Influencer-Marketing? So ein Status quo quasi. Ist es notwendig, dass private Postings als Werbung, Anzeige zu Beginn der Bildunterschrift betitelt werden?
Gut, das ist natürlich jetzt sehr allgemein und das könnte wahrscheinlich 3 Folgen von unserem Podcast füllen, wenn ich die aktuelle Rechtslage aufführe, ganz genau in allen Details. Man muss leider sagen, die Rechtslage ist unübersichtlich. Es gab dieses Jahr 3 Urteile. Viele haben wahrscheinlich von dem berühmten Vreni-Frost-Urteil gehört. Es gab noch ein Kathi Hummels-Urteil und ein Pamela Reif-Urteil. Berlin, Karlsruhe und München waren die Gerichte, die darüber entschieden haben. Und hinterher ist man so schlau wie vorher. Wann muss ich, das wäre die zugrunde liegende Frage, wann muss ich Influencer-Posts kennzeichnen? Und hier ging es nicht darum, dass die 3 Influencerinnen in einer Kooperation mit einem Unternehmen starten. Das heißt, sie hatten kein Geld vom Unternehmen bekommen, sondern es war jeweils so, dass die Produkte auf ihren Instagram-Kanälen präsentiert haben. Also bei Vreni Frost zum Beispiel Klamotten. Ich glaube, bei Pamela Reif war es, glaube ich, eine Chanel-Tasche, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bei Kathi Hummels fällt es mir exakt gar nicht ein. Und die dahinterstehende Frage ist, wenn keine Kooperation zwischen Influencer und Unternehmen vorliegt, also es wurde kein Geld bezahlt, ist das eigentlich Werbung, die ich als solche kennzeichnen muss? Und das kann man abgrenzen von aktuellen oder von den, ich sag mal, üblichen Fragen in dem Bereich, die ganz einfach zu beantworten sind. Was ist, wenn Influencer Geld bekommen von einem Unternehmen? Ist das dann Werbung? Da kann man sagen, ja, in der Regel wird das Werbung sein. Es gibt irgendwelche Ausnahmefälle, klar, die es immer gibt. Ich bekomme Geld und am Ende kommt keine Werbung bei raus. Also ich bewerte ein Produkt, obwohl ich Geld bekomme vom Unternehmen, ganz neutral. Ich stelle es schlecht dar, ist wahrscheinlich ein hypothetischer Fall, ich weiß nicht, ob sowas überhaupt vorkommt, aber ich äußere mich negativ zu einem Produkt. Das kann nie Werbung sein, das muss nicht gekennzeichnet werden.
Aber der häufige Fall ist, ich bekomme Geld und ich bewerte es positiv. Das ist Werbung, das muss gekennzeichnet werden. Ich glaube, so ist meine Erfahrung, das machen auch inzwischen sehr, sehr viele. Das ist der klare Fall. Der unklare Fall ist der, den ich gerade geschildert habe, von Kathi Hummels, von René Frost und von Pamela Reif. Die stehen nicht in einer aktuellen Kooperation mit dem Unternehmen, sondern posten und verlinken die Marken, die sie tragen, die Tasche, die sie tragen, die Klamotten, die sie tragen, indem sie dieses Tap-Tag ranpacken. Ich klicke rauf und komme dann zum Instagram-Account des Unternehmens. Ist das Werbung?
Ist das eigentlich relevant, wie viel Follower so ein Account hat?
Ja, das ist für die Frage, liegt eine geschäftliche Handlung vor, liegt eine Werbung vor, relevant. Also bei Vreni Frost zum Beispiel, die hat sich natürlich damit verteidigt, auch nicht ganz zu Unrecht, muss man sagen, dass sie gesagt hat, na Moment, also wenn ich mich hier abbilde, bei ihr war das ein Poster, liegt sie auf dem Bett nach einer langen Reise und trägt einen Pullover und verlinkt die Marke des Pullovers und sagt dann, die Follower von mir, die wollen ja wissen, was ich trage. Und deswegen verlinke ich sozusagen per Tap-Tag auf dem Bild die Marke. Das ist keine geschäftliche Handlung. Na, das Gericht gesagt, naja, Moment, du hast 50.000 Follower, du bist bei Instagram geschäftlich unterwegs. Das bringt uns zur Frage, wann ist eigentlich was geschäftlich und wann ist was privat? Geschäftlich ist es dann, wenn ich in irgendeiner Weise meinen Lebensunterhalt daraus ziehe, aus diesen Postings. Das heißt, ich stehe in Kooperation mit Unternehmen. Ich bin grundsätzlich bei Instagram mit einer ausreichenden Anzahl an Followern unterwegs, die mir meinen Lebensunterhalt sichern, indem ich nämlich dadurch in Werbekooperationen mit Unternehmen gehen kann. Und bei Vreni Frost hat das KG Berlin in dem Fall gesagt, also wer 50.000 Follower hat, der ist grundsätzlich geschäftlich unterwegs. Also dafür war es mal relevant. Aber, um was gleich abzubinden, das KG im Berliner Kammergericht hat schlauerweise gesagt, also schlauerweise wie ich meine, das wurde dann aber vom LG Karlsruhe und vom LG München, also vom Landgericht Karlsruhe und Landgericht München wieder verworfen, hat gesagt, also wenn du einen redaktionellen Anlass hast, diese Verlinkung tätigen bei Instagram, dann ist das keine Werbung. Jetzt kann man sich fragen, hä, aber was ist der redaktionelle Anlass? Der redaktionelle Anlass, hat das Gericht gesagt, ist eben genau das. Du trägst den Pullover und deine Follower wollen wissen, was trägst du da eigentlich? Und das beantwortest du. Jetzt kann man sagen, ja, warum beantwortet sie das nicht mit einem Kommentar? Warum muss sie das unbedingt verlinken? Aber das fand das Gericht nicht so schlimm, in Anführungsstrichen, sondern hat gesagt, es gibt einen redaktionellen Anlass. Du postest das nicht ohne Grund, sondern du postest oder du verlinkst das, weil die Follower danach fragen. Und wenn es einen redaktionellen Anlass gibt, dann ist es keine Werbung. Dann muss es nicht gekennzeichnet werden.
Was ist denn ein redaktioneller Anlass?
Ja, das ist eine berechtigte Frage, die du stellst. Man kann vielleicht sagen, wann immer ich in irgendeiner Weise einen Bezug in meinem Post zu einem Produkt herstelle. Also ich erwähne die Marke, die ich in der Hand halte, die Tasse, den Kugelschreiber oder was auch immer.
Machen wir es plastisch. Ich kaufe mir ein paar Turnschuhe, bin voll begeistert von meinen Adidas, Nike, Reebok, Essex, Sneakern oder was auch immer.
Genau.
Poste die und sag, Leute, geile Schuhe, kauft euch die.
Genau. Und du stehst nicht, so wie du es ja erwähnt hast, du stehst nicht in einer Kooperation mit Unternehmen, du bekommst also kein Geld dafür, dann hätte das Kammergericht, das würde dann sagen, das ist ein redaktioneller Anlass, die fragen danach, du trägst es, du zeigst es auf dem Foto, das ist keine Werbung, das muss nicht gekennzeichnet werden. Aber die Geschichte ist eben noch nicht zu Ende, das war im Januar und in den Folgemonaten kamen das LG, das Landgericht Karlsruhe und das Landgericht München und die haben gesagt, es interessiert uns gar nicht, ob es einen redaktionellen Anlass gibt oder nicht, sobald du verlinkst, egal aus welchem Anlass, ist es Werbung. Denn was machst du damit? Mit der Verlinkung machst du deine Follower auf die Marke aufmerksam und damit förderst du natürlich indirekt den Absatz oder direkt wahrscheinlich sogar den Absatz des Unternehmens. Du machst die Follower eben auf das Unternehmen aufmerksam, die können darauf klicken, die kommen zum Unternehmensaccount und das ist Werbung. Also zum Beispiel bei Pamela Reif hat das Gericht ganz plastisch gesagt, naja, also du bist doch hier nicht privat unterwegs. Wenn du privat unterwegs wärst oder das wollen würdest, dann mach dir doch einen privaten Account bei Instagram auf. Du hast jetzt einen geschäftlichen Account, deswegen gehe ich davon aus, du bist geschäftlich unterwegs und das, was du hier verlinkst, ist dann Werbung wohl.
Also um das mal, das waren jetzt ja alles Fragen, die eher so die Influencer unter unseren Zuhörern eben halt, die mich interessieren, um das mal zusammenzufassen. Also sobald ich eine gewisse Accountgröße und Bekanntheit erreicht habe, sobald ich öfter mal kommerzielle Kooperationen eingegangen habe, also ersichtlich ist, dass ich das kommerziell betreibe und damit Geld verdiene, ist es egal, ob ich Geld für eine Verlinkung bekomme oder ob ich kein Geld dafür bekomme. In jedem Fall muss ich, wenn ich Produkte oder Firmen verlinke, den Post als Werbung kennzeichnen.
So würde ich es nach aktueller Rechtslage zusammenfassen. Ich kann ja mal sagen, also es gibt drei Voraussetzungen der Kennzeichnung. Zum einen, der Influencer muss geschäftlich unterwegs sein. Er darf nicht privat unterwegs sein. Also privat bist du wahrscheinlich unterwegs, wenn du jetzt nicht von deinem OMR-Account aus schreibst, sondern von deinem privaten Rolf Herrmann-Account. Du nutzt diese Postings nicht, um dir deine Lebensgrundlage sozusagen zu sichern, um daraus irgendeinen geschäftlichen Zweck zu generieren oder um irgendwie Geld daraus zu ziehen. Das ist rein privat, was privat, das muss nicht gekennzeichnet werden. Also die erste Voraussetzung geschäftlich. Du musst in irgendeiner Weise deinen Lebensunterhalt damit bestreiten. Zweite Voraussetzung ist, das, was du da machst, das, was du da postest, muss Werbung sein. Das heißt, es muss in irgendeiner Weise den Absatz von Produkten eines Unternehmens oder von Dienstleistungen eines Unternehmens fördern. Dafür ist es nicht Voraussetzung, erster großer Irrtum beim Influencer-Marketing, dass du bezahlt wurdest vom Unternehmen. Es kann sein, dass du nicht bezahlt wirst, aber trotzdem ist der Post werblich. Wir kommen gleich nochmal zu einem Beispiel vielleicht. Also du musst als zweite Voraussetzung Werbung machen. Und die dritte Voraussetzung ist, du musst den Verbraucher, den Nutzer, der diese Post liest, darüber täuschen, dass das eben kein privater Post ist, sondern ein eigentlich geschäftlicher Post. Eigentlich ist es Werbung, das berühmte Trennungsgebot. Ich muss redaktionelle Inhalte von werblichen Inhalten trennen. Und wenn die drei Voraussetzungen erfüllt sind, geschäftliche Handlung, Werbung und Täuschung des Verbrauchers, dann liegen die Voraussetzungen der Kennzeichnung vor, dann musst du kennzeichnen.
Das passt schon ganz gut zu der nächsten Frage, die wir per E-Mail gekriegt haben. Wie und in welcher Form muss denn so ein Post gekennzeichnet sein? Also reicht es, wenn ich einfach Ad davor schreibe?
Nein, also es reicht weder Hashtag Ad noch Hashtag Spon noch Hashtag Sponsored By. Ich würde Werbung empfehlen, man kann auch Anzeige schreiben, aber Anzeige kommt für mich immer eher so aus dem alten Print-Gedanken her. Also Werbung ist aus meiner Sicht das Richtige, also bei Instagram am Anfang des Postings, das heißt direkt hinter dem Posting, also hinter dem Account-Namen. Die Hashtags nicht verstecken, also nicht Hashtag Werbung in eine Reihe von Hashtags einbinden nach dem Posting, das geht auch nicht. Es gibt noch so ein paar Abweichungen davon. Es gibt, also wir haben ja das Trennungsgebot sowohl im UWG, im Wettbewerbsrecht, wie auch im Rundfunkstaatsvertrag, wie auch im Telemediengesetz. Wir haben Dauerwerbesendungen, wenn es um Videos geht, dann darf man natürlich nicht Werbung schreiben, sondern Dauerwerbesendung. Also bei YouTube zum Beispiel, wenn man da Videos hat, da wäre die richtige Kennzeichnung Dauerwerbesendung.
Wie ist das bei Instagram-Posts, also in der Story?
Das ist eine gute Frage, die auch gerade Juristen zurzeit umtreibt. Sind das eigentlich in dem Sinne audiovisuelle Inhalte im Sinne des Rundfunkstaatsvertrages, dass man das auch als Dauerwerbesendung bezeichnen kann. Fakt ist mal, Stories müssen gepostet werden, müssen gekennzeichnet werden. Stories müssen auch gepostet werden. Mhm. Stories müssen gekennzeichnet werden und zwar auf jedem einzelnen, ich sage jetzt mal, Slide, der werblich ist. Also wenn das durchläuft auf 5 Slides, die Werbung, dann muss jeder einzelne oder jedes einzelne Slide mit Werbung gekennzeichnet werden.
Wie muss das aussehen?
Ja, da kannst du Werbung schreiben oben links, aufpassen nicht zu weit oben links, damit das Icon, dein Profil-Icon sozusagen nicht den Begriff Werbung verdeckt. Da hatte ich auch schon einen Mandanten gehabt, denen das passiert ist. Die haben das quasi zu weit oben links dargestellt, diesen Begriff Werbung, oder zu weit oben links gesetzt. Und dann hat das Profil-Icon dieses Wort verdeckt und es war nur noch NG zu sehen von Werbung. Und das wurde abgemahnt.
Darf ich das auch vielleicht so ganz hellgrau auf weiß im Untergrund schreiben?
Da gilt der alte, ich weiß
nicht, Schriftgröße 8.
Ja, ich glaube, Otto Walkes hat doch mal, das will ich jedes Mal, wenn ich einen Vortrag halte, auch bei euch übrigens, will ich diesen alten Gag von Otto Walkes, irgendwie weißer Adler auf weißem Grund, das ist doch die ostfriesische Flagge oder so, nachgucken. Also genau, es sollte nicht grau auf weiß oder weiß auf grau sein, sondern es muss deutlich hervortreten. Man kann sich vielleicht daran orientieren, wenn ich einen Text in dem Posting habe, dann sollte die Werbung ungefähr genauso groß wie der Text sein. Klar, wenn ich da jetzt riesig Bravo irgendwie Ausrufezeichen schreibe, dann muss da nicht genauso riesig Werbung stehen, aber er darf eben auch nicht zu weit abfallen. Es muss klar erkennbar sein.
Und muss es in derselben Sprache geschrieben sein wie der Post oder kann ich es auf Spanisch verschleiern, Italienisch oder was auch immer, was du, cooler klingt.
Du stellst die Frage, Rolf, und beantwortest sie zugleich. Also Italienisch und Spanisch geht nicht. Wenn sich der Account an ein deutsches Publikum richtet, dann muss Werbung auf Deutsch dort stehen. Man kann, wenn man mixed unterwegs ist, also sowohl Post in Deutsch als auch in Englisch den Followern bietet, kann man auch /advertising dazu noch schreiben. Aber solange ich mich hier im deutschen Rechtskreis aufhalte und mich an deutsche Nutzer wende, muss da Werbung stehen auf Deutsch.
Also Hashtag Ad würde nicht reichen.
Nee, Hashtag Ad, Hashtag Spawn, diese ganzen Abkürzungen aus dem Englischen geht nicht. Gibt's ein bekanntes Urteil vom BGH, Good News Römisch 2, glaube ich, heißt das, wenn ich das Ganze noch ganz richtig in Erinnerung habe. Und da sagen die ganz verkürzt, Englisch versteht ja keiner von den Verbrauchern, von den Followern oder von den Lesern, von dem verständigen Durchschnittsleser. Und deswegen muss es auf Deutsch sein. Da würde ich sagen, hat sich das Leitbild etwas gewandelt des verständigen Durchschnittsverbrauchers. Aus meiner Sicht, wenn du mich jetzt fragst, wenn ich jetzt Richter wäre und darüber zu entscheiden hätte, reicht natürlich Hashtag Sponsored By, weil jedem klar ist, das ist was wirtschaftlich finanziertes oder unterstütztes. Man kann sich noch darüber unterhalten, ist nicht ein Sponsoring etwas anderes als Werbung, aber das, glaube ich, ist dem Durchschnittsverbraucher jetzt auch nicht unbedingt klar. Aus meiner Sicht reicht es, Hashtag Sponsored By zu schreiben, aber man darf es nicht.
Man darf es nicht.
Würdest du
es drauf ankommen lassen?
Nein, das mache ich damit. Ich würde es nicht drauf ankommen lassen, weil wir eben diese Entscheidung haben. Ich glaube, es ist aus dem Jahr. Na, ich will nicht Falsches sagen, dann schreiben gleich 10 Juristen. Wieso kennt er nicht das Erscheinungsdatum dieses Urteils 2014, würde ich sagen.
Können wir sonst auch in die Shownotes packen, wenn es dich beruhigt.
Sehr gut, ja. Genau. Ja, nein, aber insofern lieber auf Deutsch, gerne noch /advertising daneben.
Jetzt haben wir alle Influencer beruhigt, wie sie ihre Posts zu kennzeichnen haben. Kommen wir mal in das Lager der Marketer. Passende Frage, sehr gut, die wir auch per E-Mail bekommen haben. Wer haftet eigentlich bei der Falschkennzeichnung von Posts, der Auftraggeber oder der Influencer?
Beide haften. Das ist eigentlich auch einer der Hauptirrtümer beim Influencer-Marketing, wenn wir schon über Irrtümer reden. Viele denken, wenn der Influencer falsch kennzeichnet, dann haftet der Influencer. Nein, wenn das Unternehmen den Influencer beauftragt hat, dann haftet nach dem Wettbewerbsrecht, § 8 Absatz 2 ist das, auch das dahinterstehende Unternehmen. Die spannende Frage ist immer, wann beauftragt eigentlich das Unternehmen den Influencer? Das heißt, klassischer Fall, das Unternehmen schickt Pakete mit Produkten an den Influencer und sagt, das kannst du dir ja mal angucken und auch gerne testen und dann beurteil das aber oder schreib ein Review, so wie du das willst. Wir geben dir überhaupt keine Vorgaben. Und er schreibt eine übermäßig positive Rezension und darf das Produkt dann auch behalten. Dann stellt sich ja die Frage, ist das eine Beauftragung durch das Unternehmen, wenn er nicht richtig kennzeichnet, haftet dann das Unternehmen? Abzugrenzen von dem Fall, wo das Unternehmen sagt, hier hast du das Produkt, wir würden dich bitten, es zu testen und dann auch positiv darüber zu berichten oder hoffentlich positiv zu berichten. Das ist ein klarer Fall der Beauftragung. Da würde ich sagen, wenn er dann falsch kennzeichnet, dann haftet das Unternehmen. Aber wir gehen nochmal zu meinem Fall. Die schicken das Produkt und schreiben gar nichts groß dazu. Es ist quasi ihm überlassen, ob er es macht. In solchen Fällen würde ich sagen, liegt noch keine konkrete Beauftragung vor zum Posting, zum positiven, zum werblichen Posting. Er kann ja auch negativ das Produkt bewerten. Klar, werden einige sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass er, wenn er dieses Produkt bekommt, jetzt noch was Negatives dazu schreibt. Ist aber so, es gibt keine richtigen Vorgaben, es ist kein Auftrag in dem Sinne. Wenn er falsch kennzeichnet, glaube ich, oder würde ich sagen, haftet das Unternehmen nicht.
Nehmen wir mal den Fall vom letzten Podcast mit Sven. Da hat er zum Beispiel erzählt, sie haben ein Pakete verschickt, haben dazu eine liebevoll gestaltete, handgeschriebene Karte dazu getan. Guck dir mal die Produkte an, mach doch einfach mal was Kreatives damit. Vielleicht möchtest du es ja posten. Das wäre ja laut nach dem, was du eben gesagt hast, eine indirekte Beauftragung.
Ja, da sind die Grenzen fließend, würde ich sagen. Also wenn ich schon den Anlass gebe, den Hinweis gebe und sage, also schau es dir mal an, es wäre nett, wenn du es posten, wenn du es positiv bewerben würdest oder was Positives posten würde. Ich würde sagen, das geht dann in den Bereich der Beauftragung. Klassischer Fall übrigens, wenn ich 10-mal an den Influencer das Produkt schicke und ich weiß, 9-mal hat er es bisher positiv hinterher bewertet, dann würde ich sagen, ist spätestens das 10. Mal die Beauftragung, weil ich gehe, wie wir Juristen sagen, konkludent davon aus, er wird beim 10. Mal auch wieder was Positives schreiben. Ich muss gar nicht mehr viel dazu schreiben, er wird es positiv bewerten. Dann ist das für mich eine Auftrag, eine Beauftragung. Wenn er dann nicht kennzeichnet, haftet das Unternehmen.
Also welche Formulierungen wären denn für das Unternehmen oder für den Marketer unverfänglich? Also sowas wie in die Richtung, hast du es vielleicht mal noch auszuprobieren oder?
Ja, also ich würde mich in der Ansprache so weit wie möglich zurückhalten. Ich würde das Produkt an den Influencer übersenden. Vielleicht, ich meine, ich bin kein Marketer, ja. Das klingt jetzt aus dem Mund des Juristen, klingt das nicht gut, aber sowas wie, ich hoffe, du hast Spaß damit. Aber ich würde wahrscheinlich so einen Satz wie, wir würden uns freuen, wenn, das würde ich schon weglassen. Wir würden uns freuen, wenn du was posten würdest oder wenn du uns positiv bedenken, das schreibt keiner Rolf, oder wir würden uns freuen, wenn du uns positiv bedenken würdest bei einem deiner nächsten Postings.
Ich glaube, nein, das wird dann keiner posten, wenn du sowas schreibst.
Ja, genau. Aber weißt du, ich habe mit Sven neulich einen schönen Fall diskutiert. Den interessanten Fall, ist es eigentlich Werbung, wenn ich dem Influencer sage, pass auf, du bekommst Geld vom Unternehmen, du machst in deinem ersten Posting erstmal eine Marktforschungsumfrage, also eine Umfrage, sowas wie, trinkt ihr lieber, ich nehme jetzt mal irgendein Beispiel, weil gerade das Wasser vor mir steht, trinkt ihr lieber Mineralwasser mit Kohlensäure oder ohne Kohlensäure? Kein Hinweis auf das Unternehmen. Einfach nur eine Story mit einer Umfrage, lieber mit oder lieber ohne Kohlensäure. Jetzt gehen wir mal unsere Voraussetzungen durch. Geschäftliche Handlung, du hast einen erfolgreichen Influencer, der regelmäßig Postings macht, plus oder ja, liegt vor. Werbung für das Unternehmen. Jetzt schreien alle auf und sagen, ja, na klar, ist ja bezahlt. Aber jetzt gilt das, was ich vorhin gesagt habe. Ich weiß nicht, ob es richtig rüberkam. Aber ob es bezahlt wurde oder nicht, ist für die Frage, ob es Werbung ist, völlig egal. Für die Frage, ob es Werbung ist, ist nur relevant, ob es Werbung ist. Das heißt, ist es letztendlich eine Aussage, die in irgendeiner Weise den Absatz von Produkten des Unternehmens fördert? Und da muss man sagen, der Post wurde vielleicht bezahlt. Aber eine einfache Umfrage, wo das Brand nicht erscheint, ist nicht Werbung. Das heißt, wahrscheinlich müsste so ein Post, wo du einfach sagst, ich mache eine Umfrage, ja oder nein, der müsste nicht als Werbung gekennzeichnet werden. Da nehme ich mir die Ergebnisse. Ich habe dann das Ergebnis, 80% sagen, sie trinken lieber still. Und den nächsten Post, den ich drauf aufsetze, wo ich dann das Brand auch nenne, den muss ich natürlich dann kennzeichnen. Dann ist so ein bisschen die Frage, hat man vielleicht seine Followerschaft damit so ein bisschen enttäuscht, weil die vielleicht im ersten Post gedacht haben, das wäre rein redaktionell, ich habe das gefragt, weil ich das einfach mal wissen will. Und im zweiten Post erkenne ich jetzt, jetzt ist mir klar, warum er das vor irgendwie einer Woche wissen wollte. Natürlich steckt ein Unternehmen dahinter, ob vielleicht das nicht eher so eine Enttäuschung bei den Followern irgendwie hervorruft. Aber das ist nicht eine rechtliche Frage. Ne? Die rechtliche Frage ist, ob ich diesen ersten Post eigentlich als Werbung kennzeichnen muss. Muss man sagen, nee. Obwohl Geld geflossen ist, ist es keine Werbung, was am Ende dabei rauskommt.
Weil das Produkt nicht zu sehen ist.
Genau, weil dieser Post insgesamt nicht werblich ist. Also, um das nochmal deutlich zu sagen, das Trennungsgebot in Deutschland fragt nur danach, ist für den Verbraucher erkennbar, ob ich es hier mit Werbung oder mit redaktionellen Inhalten zu tun habe. Der Verbraucher will nicht wissen, ehrlich gesagt, ob der Post bezahlt wurde, sondern der Verbraucher will wissen, ist das eine neutrale, unabhängige Meinung? Oder ist das eine tendenziöse Meinung? Ist das etwas, was ich nur sage, weil ich dafür Geld bekommen habe oder weil ich für das Unternehmen Werbung betreiben will? Und deswegen ist es nur entscheidend, also bei Sven heißt es ja immer, am Ende kackt die Ente, oder irgendwie, kann das sein? Am Ende kackt die Ente?
Genau, übrigens, wir reden von Sven Wedig von Volkswagen Sohn Medien, ja. Der in den letzten beiden Ask OMR Report Spezial Podcasts zu Gast war. Hört ihr euch gerne mal an, er erzählt echt spannende Sachen.
Ja, und der sagt ja als Stichwort immer, am Ende kackt die Ente im anderen Zusammenhang. Bei mir könnte es so ungefähr sein, ob Werbung bei rauskommt am Ende. Das ist das Entscheidende, aber nicht, ob von oben Geld reingeflossen ist. Das ist egal.
Stell dir mal die nächste Frage, weil wir streifen ja so eigentlich schon immer so dieses Vertragsthema und weil die geht genau in diese Richtung. Die Frage ist, welche drei grundlegenden Punkte gehören in einen Vertrag, den ich mit einem Influencer schließe? Da vielleicht ein kleiner Hinweis, in unserem aktuellen Influencer-Marketing-Report ist auch ein Mustervertrag drin, den ihr euch runterladen könnt und da könnt ihr mal sehen, wie so ein Vertrag aussehen kann.
Drei Themen. Ja, als erstes vielleicht, ich würde mit dem Influencer immer den Leistungsscope genau abstecken. Da muss genau in dem Vertrag drinstehen, was hat der Influencer eigentlich zu liefern. Auf welchen Kanälen hat er seine Postings, wann, in welcher Form zu erbringen. Ich würde denen das gar nicht, weil jetzt mal aus Unternehmenssicht gedacht. Ne, wenn jetzt Influencer zuhören, die denken, na super.
Du bist jetzt mein Unternehmensanwalt.
So, ich bin jetzt genau. Also jetzt mal aus Unternehmenssicht würde ich den Influencer natürlich, wenn ich ehrlich bin, an die Kandare nehmen und genau vorschreiben, wann er wie, in welcher Form zu posten. Das kann man sagen, aber dem muss da auch eine gewisse Freiheit verbleiben. Klar, das kann er ja auch, was die inhaltliche Gestaltung anbelangt, aber wie er wann, auf welchen Kanälen, in welcher Form, also reden wir über Stories, über Videos, über Fotos zu posten hat, das muss ich festsetzen, erstens. Zweitens die Kennzeichnungspflicht. Der Influencer ist für die Kennzeichnung verantwortlich. Und wenn er nicht richtig kennzeichnet und ich werde, wir haben gerade gelernt, auch das Unternehmen ist haftbar und ich werde von Dritten als Unternehmen angesprochen, dann muss er mich freistellen, wie wir sagen. Das heißt, wenn ich an Dritte Anwaltskosten zahlen muss aufgrund einer Abmahnung, weil der Influencer nicht richtig gekennzeichnet hat, dann muss der Influencer mir diese Abmahnkosten ersetzen. Das ist also wichtig. Und drittens, auch ein wichtiges Thema, ich meine, das war auch eine der Fragen, die wir noch hatten, wie ist es mit den Rechten am Content des Influencers? Also wenn der Fotos, Videos erstellt und ich möchte das als Unternehmen nutzen auf meinen eigenen Marketingkanälen, dann brauche ich dafür Rechte. Kann ich nicht einfach sagen, ja, ich habe ihn doch beauftragt, da liegen doch die Rechte bei mir. Nee, das ist bei uns anders als in Amerika zum Beispiel. Da haben wir Work Made for Hire heißt das. Das heißt, zum Beispiel die Urheberrechte entstehen originär beim Auftraggeber. Das ist bei uns nicht so. Urheber bleibt immer der Urheber ist. Und das ändert sich auch nicht. Ich kann aber und ich muss mir als Unternehmen Nutzungsrechte einräumen lassen am Content, den der Influencer herstellt. Und da reicht es auch nicht, pauschal einfach zu sagen, ja, ich möchte Nutzungsrechte an all deinen Postings haben, für alle Zwecke, für alle Zeiten, sondern da muss eine genaue Rechteklausel rein, für welchen Zweck, wie lange, in welchem Umfang ich den Content nutzen will.
Kannst du erklären, was genau in dieser Rechteklausel drinstehen muss?
Ja, also wie gesagt, du musst einmal sagen, wie lange will ich den Content nutzen?
Da also sind ein Jahre, zwei Jahre, drei Jahre.
Genau. Da kommt es auch so ein bisschen auf den Influencer an, mit dem man zusammenarbeitet. Erfolgreiche Influencer wissen natürlich, dass die nicht ihre Rechte en bloc für alle Zeit weggeben, sondern klar ist, ich will die Rechte möglichst eng begrenzt nur dem Unternehmen geben. Das Unternehmen will immer unbegrenzte Rechte haben. Also für das Unternehmen das Beste wäre zeitlich unbegrenzte Rechte. Wenn es zeitlich begrenzte Rechte sind, also auf ein Jahr, dann sollte man in jedem Fall die Verpflichtung als Unternehmen in jedem Fall die Verpflichtung aufnehmen, dass ich dann meine Postings aber nicht nach einem Jahr löschen muss. Also ich darf sie nicht mehr aktiv bewerben, aber ich möchte jetzt nicht in meiner Timeline bei Facebook oder bei Instagram runterscrollen müssen und das alles nochmal wieder rausnehmen müssen. Ich möchte auch nicht zu Dritten, die das von mir bekommen haben, also meine Kunden, meine Marketingpartner oder so, auch die möchte ich nicht mehr ansprechen danach, sondern ich nehme es nicht mehr aktiv in meine Bewerbung auf, aber ich muss diese Postings eben auch nicht löschen. So, und dann kann man sich überlegen, ob man es weltweit haben will, die Rechte. Und man muss sich eben die genauen Zwecke überlegen, für die ich es haben will. Also will ich es einsetzen in meinem Online-Bereich, also sprich auf meinen Social-Media-Kanälen, auf meiner Webseite und so weiter. Will ich es vielleicht sogar in meine Print-Werbung einbinden? Will ich es im Fernsehen ausspielen, im Radio ausspielen? Das sind alles Fragen, die man in so einer Rechteklausel adressiert.
Darf ich die auch in einem anderen Zusammenhang als Unternehmen benutzen? Also ich habe eine Kooperation mit einem Influencer gemacht für Sneaker A beispielsweise und denke, oh, ist ja super, dass ich den jetzt als Testimonial, als Gesicht habe und dann das zwei Jahre später für ein ganz anderes Paar Schuhe nochmal benutzen.
Berechtigte Frage. Ja, das sollte man auf jeden Fall in so einen Vertrag reinschreiben. Also wir sagen dazu immer inhaltlich unbeschränkt oder unbegrenzt. Das heißt, ich kann es für alle meine kommerziellen Zwecke als Unternehmen nutzen.
Kommen wir zur nächsten Frage, die wir per E-Mail bekommen haben. Ich arbeite mit einem Influencer schon vor dem Release meines Produktes zusammen. Wie sichere ich mich ab, dass vor dem Produktstart nichts durchsickert?
Durch eine Verschwiegenheitsklausel. Das ist ganz einfach. Kann man Verschwiegenheit für all die Informationen, die der Influencer erhält, vom Unternehmen vereinbaren. Dann meistens die Frage, ob man noch eine Vertragsstrafe aufnimmt, wenn er dagegen verstößt. Der Sinn dieser Vertragsstrafe ist, dass man zum Teil bei solchen Pflichtverletzungen, also bei Verletzungen der Verschwiegenheitspflicht, keinen Schaden ausmachen kann. Ja, also wenn du dann Schadensersatz verlangen willst wegen Verletzung dieser Pflicht, dieser Verschwiegenheitspflicht, dann stellt sich ja die Frage, worum besteht der Schaden? Den kann man ja schlecht messen, dass man jetzt sagt, ja, der Schaden ist x Euro, weil das haben Personen YZA erfahren. Das kannst du ja schlecht monetär messen zum Teil.
Aber mein Konkurrent hat es ja vorher gesehen vielleicht.
Genau, der Konkurrent hat es dann vorher gesehen. Das können wir mal durchspielen, ja. Also
lass uns das lieber mit dem Handy machen. Wie gesagt, dass jemand schickt mir das neue iPhone 10 und ich poste es schon vorher, bevor es offiziell veröffentlicht worden ist.
Genau.
Dann könnte ja Apple zum Beispiel sagen, okay, jetzt haben Samsung und andere Firmen schon vorher mein neues Handy und die neuen Features halt gesehen und könnten das dann kopieren.
Genau, aber dann bist du immer noch in der Pflicht zu sagen, wie hoch ganz konkret ist der Schaden, der dir dadurch entstanden ist. Also im Sinne, wir sagen Differenzhypothese, dein Vermögen, was du vorher hattest, ist weniger als das, was du jetzt hast.
Ja.
Kann man wahrscheinlich schlecht ausdrücken und deswegen sagt man, um überhaupt gar nicht erst in Probleme zu kommen, wie hoch der Schaden ist, packen wir eine Vertragsstrafe rein. Wir sagen also, wenn du gegen die Verschwiegenheit verstößt, dann kostet dich das, ich sag mal pauschal, 5.000 Euro. Oder es kostet dich einen Betrag, den wir, der in unserem Ermessen ist, den wir bestimmen werden. Ist aber natürlich relativ scharf, ne? Also das ist schon ein scharfes Schwert, da eine Vertragsstrafe gleich reinzusetzen beim Influencer. Ich wäre da eher entspannter.
Aber es ist schön, dass du über Zahlen sprichst, weil das ist wieder eine Frage, die wir bekommen haben. Hashtag okay. Strafen. Was kostet mich eine Abmahnung, wenn ich einen Post nicht als Werbung kennzeichne?
Also jetzt ist es schwierig, da auch von Zahlen zu sprechen. Wir müssen einmal überlegen, wer kann eigentlich überhaupt abmahnen. Zum einen können nach dem Wettbewerbsrecht Mitbewerber abmahnen, also Mitbewerber des Unternehmens. Also wenn der Influencer falsch kennzeichnet, haben wir ja gesagt, das Unternehmen haftet, dann können Mitbewerber des Unternehmens abgemahnt, dann können Mitbewerber das Unternehmen abmahnen, dann kann die Landesmedienanstalt kommen nach dem Rundfunkstaatsvertrag. Und es können Wettbewerbszentralen, Verbraucherschutzbehörden und so weiter kommen. An Geld, was dann zu fließen hat sozusagen, da reden wir in der Regel nur über die Anwaltskosten, weil die vorher eine Unterlassung, du musst Unterlassungserklärung abgeben und dann musst du denen die Anwaltskosten ersetzen. Die liegen dann meistens bei Streitwerten von, ich weiß nicht, 10.000 bis 15.000 Euro, liegen die so bei 800 bis 1.500 Euro.
Willst du vielleicht mal kurz schildern, dass das eigentlich eine ganz entspannte Sache ist? Weil das habe ich bei euch beim Legal Update halt gelernt. Da war ja auch jemand von der Landesmedienanstalt immer halt da. Und dass das ja einfach ganz ruhig und ganz aufgeräumt ist. Und es kursieren ja immer so Sachen, dass Post vom Anwalt kommt, es gibt eine Abmahnung, wir haben was nicht gekennzeichnet, jetzt ist das Unternehmen bankrott.
Ja, aber das kommt eben darauf an. Du sprichst die Landesmedienanstalt an, die sind ja quasi, sagen wir mal so, eine staatliche Behörde. Die gehen in der Regel aufklärend und nicht sanktionierend vor. Das heißt, bis da Bußgelder fließen, Stichwort, wie hieß noch der, ja, es fällt mir selbst der Name nicht ein, Flying Uwe. Kann genau. Das sein? Flying Uwe, ne? Richtig. Ja, genau. Stichwort Flying Uwe, der musste mal 10.000 Euro zahlen in Landesmedienanstalt. Da gab es einen riesen Shitstorm hinterher. Mein Gott, wie kann das sein, dass die 10.000 Euro von, das war die große Ausnahme. In der Regel an das Medienanstalten aufklären, schreiben dich freundlich an und sagen, uns ist ein Verstoß aufgefallen, mit dem bitte beseitigen, du hast nicht richtig gekennzeichnet und achte bitte zukünftig drauf. Und wenn du es dann 10-mal nicht machst, dann gibt es dann vielleicht auch irgendwann mal ein Bußgeld oder wenn du es 5-mal nicht machst. So. Aber es kommen eben nicht nur die Landesmedienanstalten, sondern es können auch abmahnend kommen Verbraucherschutzverbände, Wettbewerbsbehörde oder Mitbewerber.
Und wann werde ich nervös?
Also du solltest nervös werden, wenn du gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen hast, weil du nicht richtig gekennzeichnet hast und eine Unterlassungserklärung abgeben musst, die dich verpflichtet, dass du zukünftig darauf achtest, richtig zu kennzeichnen. Und wenn nicht, dann gibt es eine Vertragsstrafe und die wird dann empfindlich. Also im ersten Schritt ist es gar nicht so schlimm, in Anführungsstrichen. Du unterschreibst die Unterlassungserklärung, du verpflichtest dich, du machst es nie wieder. Du zahlst diese Anwaltskosten, wie gesagt, wir reden über 800 bis 1.500 Euro. Aber wenn du es dann nochmal machst, und das ist ja schnell passiert bei den Influencern, man vergisst es mal, man hat es dann doch nicht, es ist einem nicht ganz klar, was ist eigentlich Werbung, dann gibt es die Vertragsstrafe. Und die wird dann unangenehm, weil die kann dann schon bis 5.000 Euro, 8.000 Euro betragen.
Meine These, wenn ich aber, wenn das nur 5.000 bis 8.000 Euro sind, wenn ich damit aber einen Medienwert erreichen könnte, der das übersteigt, ist das doch ein Risiko, was man eingehen könnte.
Ja, das tut aber... Also wenn wir jetzt mal aus Influencer-Sicht denken, auch 5.000 bis 8.000 Euro tun Influencern weh. Ich meine übrigens, wir müssten, ähnlich wie es bei Schauspielern auch gemacht wird, das ist ja auch ein wirkliches Thema, diese, ich sag mal, Stichwort Beschäftigung von Schauspielern, Stichwort, was bekommen die eigentlich an Vergütung? Das sind ja, die haben ja Leistungsschutzrechte, die werden ja wirklich zum Teil nicht adäquat vergütet. Wir haben eine Oberschicht von Schauspielern, die wirklich gut vergütet werden, aber wir haben ganz viele, die man nicht sieht, ja, die nicht adäquat und angemessen vergütet werden. Und das ist auch im Influencer-Bereich so. Es gibt ganz viele Influencer, die davon natürlich nicht ihren Lebensunterhalt bestreiten können, wo nach außen hin suggeriert wird, dass die ganz erfolgreich für Unternehmen tätig sind und pro Posting, was weiß ich, 5.000 bis 10.000 Euro bekommen, das ist Quatsch. Ja, das sieht alles nach schönem Schein gut aus, aber die bekommen dafür nicht viel und die leben zum Teil von der Hand im Mund. Und wenn die 5.000 Euro zahlen müssen, das tut denen weh. Unternehmen tut es etwas weniger weh. Ich meine, da geht es auch mehr bei Unternehmen, da geht es mehr um Reputation. Ja, also wie nimmt das meine Followergemeinde auf, wenn ich mit Influencern zusammenarbeite, die nicht richtig posten, die nicht richtig kennzeichnen.
Dann sind wir auch tatsächlich durch mit unserem ersten Fragenkatalog. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Ich habe uns so viele Fragen geschickt, dass wir tatsächlich mit Martin wie mit Sven auch direkt noch eine zweite Folge aufzeichnen. Also bleibt einfach eine Woche dran oder hört dann die zweite Folge halt direkt im Anschluss. Also erstmal für den Moment vielen Dank an dich, Martin, für die vielen spannenden Antworten auf die Fragen. Jetzt haben wir noch eine Aufgabe für dich. Und zwar, du darfst unser Glücksspiel spielen. Wir haben euch ja versprochen, wir verlosen unter allen eingesendeten Fragen, die es in die Sendung geschafft haben, einen Influencer-Marketing-Report. Würdest du mal gerade bitte unseren Gewinner ziehen?
Ich ziehe den Gewinner. Vor allen Dingen muss ich aber sagen, mal gucken. Lisa hat gewonnen.
Lisa hat gewonnen. Und ich habe gehört, außer dem Report legst du noch was drauf.
Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich war zu kurz abgelenkt durch die Ziehung der Lottozahlen, hätte ich fast gesagt. Ich wollte ja eigentlich noch einen CMS-Kugelschreiber. Ich meine, das ist ja eigentlich das wirklich Wertvolle an diesem guten Influencer-Report. Ja, Rolf, das ist schon ziemlich gut, aber der CMS-Kugelschreiber, aber den habe ich leider vergessen. Was machen wir jetzt? Den schicke ich hinterher, oder?
Den hole ich einfach bei dir ab und dann schicken wir ihn dir Lisa zu, wenn wir dir den Gutscheincode für den Influencer-Marketing-Report zuschicken. Da nochmal ein kleiner Hinweis drauf, da lohnt es sich rein zu gucken, das sind 92 Seiten voll mit Expertenwissen. Ja. Martin hat da mitgearbeitet, hat den Jura-Part geschrieben, da stehen ganz spannende Sachen drin. Dieser Beispielvertrag, der da drin ist, ist ein Knaller. Als ich dir erzählt habe, dass uns Sven den zur Verfügung gestellt hat, hast du nur mit dem Kopf geschüttelt und hast gesagt, der Mann ist verrückt.
Ja, aber warum ist er verrückt? Weil das sind ja genau die Sachen, weshalb Mandanten zu mir kommen sollen. Das gebt ihr so for free weg. Aber finde ich toll. Ist ein super Asset und ein super Goodie für eure Follower.
Also ihr habt es vom Experten gehört, dann ist noch eine Plattformmatrix drin, da könnt ihr gucken, welche Plattform für euer Influencer-Marketing am besten geeignet ist und. Es gibt noch einen kleinen Gutscheincode für euch, wie immer, gebt einfach den Gutscheincode Podcast ein und den Report findet ihr auf omr.com/report und dann kriegt ihr 10% auf das gute Stück. Ich sage nochmal danke für dich, Martin, und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss.
Ciao.
Bevor wir zum Ende kommen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich bin Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und wenn euch diese Online-Marketing-Insights schon gefallen haben, habe ich noch ganz viele andere für euch. Besucht einfach mal omr.com/report, dort findet ihr nämlich unsere Report-Ausgaben. Wir schreiben jeden Monat für euch eine Online-Marketing-Studie zu den unterschiedlichsten Marketing-Disziplinen. Dabei zum Beispiel Amazon-Marketing, SEO, Google Ads, Influencer-Marketing, Facebook und Instagram Advertising, Google Shopping und ganz cool ist ein Playbook, was wir geschrieben haben. Da haben wir für euch 13 unterschiedliche Online-Marketing-Strategien auseinandergenommen und deren Macher interviewt. Guckt einfach mal rein und sichert euch ein Exemplar, omr.com/report und mit dem Code REPORT bekommt ihr auch noch 10% auf euren ersten Einkauf. Viel Spaß beim Lesen!